This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
Mittwoch, der 1. September 2010, 20 Uhr und 3 Minuten, ne? Fast genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie so häufig haben wir euch heute einen hoffentlich sehr interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast am heutigen Abend ist Günther Sebert, seines Zeichens Ehrenspielführer des SV Waldhof und derzeit sportlicher Leiter des SV Waldhof. Hallo Herr Sebert, grüße Sie.
Hallo, grüß Gott.
Herr Sebert, wir hatten turbulente Zeiten, deswegen wird es heute nicht ausschließlich um Sportliche gehen. Die Fans haben uns vorab sehr, sehr viele Fragen gestellt. Wir haben hier einen Fragenkatalog von 5 Seiten. Ich hoffe, wir bringen alle Fragen unter, zumindest thematisch. Wir freuen uns zunächst mal, dass Sie da sind und uns heute hier zur Verfügung stehen. Es gibt ja doch einiges zu bereden, vor allem durch die Ereignisse aus dem Juni und unsere damit verbundene jetzige Liga-Zugehörigkeit, nämlich, dass wir jetzt unerwarteterweise in der Oberliga spielen. Dasch, hast du eine Frage vorbereitet an Herrn Sebel?
Ja, schönen guten Tag. Ich würde ganz gerne auch die Frage vom Master Maurer aufgreifen. Das ist nämlich auch die Frage, die mich brennend interessiert. Auch für mich war natürlich die völlig unerwartete Nichterteilung der Lizenz ein wirklich schwerer Schock, den ich immer noch nicht verdaut habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich würde in dem Fall interessieren, ab wann Sie eigentlich wussten, dass der Waldhof keine Lizenz bekommen würde. Er möchte ganz gerne wissen, ob das vor dem 8.6. war und wenn ja, wann denn?
Ich habe es genau an dem 8.6. erfahren. Da war an dem Tag war Sanierungsausschusssitzung gewesen, also das Präsidium und die Leute, die dazugehören vom Sanierungsausschuss. Ich war nicht mit eingeladen, weil ich an was ich für den sportlichen Bereich zuständig bin. Ich habe es später am Abend erfahren durch den Wolfgang Billmeier und durch den Hans-Jürgen Pohl, dass es die Lizenz nicht gibt, dass wir in der Oberliga weitermachen müssen. Und im gleichen Atemzug wurde mir auch gesagt, dass es nicht weitergeht mit dem Walter Brat. Es wurde auch auf der Sitzung entschieden.
Also für mich völlig überraschend, kaum nachzuvollziehen, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich genauso verarscht, wie viele andere sich auch verarscht fühlen?
Nein, nicht verarscht möchte ich nicht sagen, aber es war ja nicht unbekannt, dass der Walter Brat, es gab zwischen Walter Brat und unserem Präsidium ab und zu mal Unstimmigkeiten.
Okay, lassen Sie mich dazu mal später kommen. Ja? Gehen wir erst auf die Lizenzierung ein. Sie haben ja immerhin eine Menge Arbeit reingesteckt. Sie haben viele Verträge schon gemacht. Im Prinzip stand die Mannschaft für die neue Saison auch schon. Mhm. Und man hat Sie praktisch im Unklaren darüber gelassen, wie die tatsächliche Situation des SV Waldhof aussieht. Mhm. Oder
sich gut, meine Kontaktperson war letztendlich der Andreas Leib, der Geschäftsführer. Der hat es immerhin so ausgedrückt, ist alles im grünen Bereich, wir kriegen die Lizenz und davon bin ich auch letztendlich auch ausgegangen.
War Ihre Reaktion, als Sie erfahren?
Ja, ich war natürlich, war schon ein Riesenschock gewesen, weil es war alles ausgerichtet auf die Regionalliga-Saison. Ich bin davon ausgegangen und auch letztendlich der Walter Brat, dass alles im grünen Bereich ist, was die Lizenz angeht. Wir hatten auch geplant, die Mannschaft stand schon bis auf ein, zwei Positionen. Der Vertrag mit dem Walter Brat für die Regionalliga-Saison war unter Dach und Fach, war besprochen. Laufzeit, finanzieller Bereich, war alles gesprochen und dann kam die Situation, dass wir keine Lizenz bekommen. Also das, was Sie jetzt vorhin angedeutet haben, ich war schon geschockt und habe es heute noch nicht so richtig verdaut.
Was bewegt Sie dann in der Situation, sich das weiter anzutun?
Klar, ich hätte mir es einfach machen können, sagen, okay, Walter Brat ist nicht mehr da, ich höre auch auf. Jetzt sagen Sie mal dann, wer wäre da gewesen? Wer hätte das Ganze irgendwo wieder versucht auf die Reise zu bringen? Es war keine Mannschaft da, es hat eine neue Mannschaft, muss man zusammenstellen für die Oberliga-Saison.
Ja, das ehrt Sie sehr, da freue ich mich auch sehr drüber, aber wo nehmen Sie die Motivation her, jetzt wieder mit genau demselben Elan voranzugehen und den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Da ist er schon gar nicht mehr, der ist eigentlich schon ganz verschwunden.
Gut, es ist ja so, ich bin ja nicht erst 3 Jahre auf dem Waldhof oder 2 Jahre, wie es jetzt der Fall ist. Ich bin mein Leben lang auf dem Waldhof gewesen mit verschiedenen Unterbrechungen zu meiner Trainertätigkeit. Aber man hat doch irgendwo eine riesige Verbundenheit zu dem Verein und ich wollte mir es nicht so einfach machen und sagen, okay, dann macht euren Kram selbst und sucht euch einen anderen. Da habe ich dann letztendlich auch in den letzten 2 Jahren so viel Zeit investiert und ich habe gesagt, das soll man das abklären, wie das ist, etatmäßig, wie es weitergeht, dann in der Oberliga, wie sie sich das vorstellen. Und wenn, ich sage es Ihnen ehrlich, wenn die zu mir gesagt hätten damals, wir müssen gucken, dass wir vielleicht die Klasse halten oder gerade so über die Runde kommen, und dann wäre das für mich ein Zeichen gewesen, dass ich sage, ich höre auf. Wir haben ein ordentlicher Etat irgendwo versucht auf die Beine zu stellen, wo man in der Oberliga, sage ich mal, gut mitleben kann. Und wollen natürlich versuchen, man kann jetzt nicht sagen, man habe jetzt keine Lizenz bekommen für die Regionalliga, jetzt stelle man eine neue Mannschaft zusammen und wolle mit Hurra wieder aufsteigen. Wir haben, sage ich mal, so geplant, vom finanziellen Bereich her, dass wir eine gute Oberliga-Mannschaft zusammenstellen können, die haben wir auch im Moment, und dass wir im oberen Drittel uns bewegen können, das sind wir auch im Moment, sage ich mal, auf dem 4. Tabellenplatz. Und das war letztendlich der Anspann, wo ich sage, okay, das sind Punkte, die sind ein bisschen reizvoll und da bin ich dabei, da mache ich mit. Wenn der Verein sagt, okay, wir wollen in der Oberliga bleiben, 2-3 Jahre oder die nächsten Jahre, und dann ist das für mich kein Thema. Aber die Situation, dass man versucht, eventuell schnellstmöglich wieder aus der Oberliga in die Regionalliga reinzugehen, das war dann letztendlich auch die Motivation für mich, weiterzumachen.
Da freue ich mich sehr, dass Sie diese Kraft finden, uns zu helfen. Ich möchte aber trotzdem eine Frage vom Kurpfalz-Onkel aufgreifen, die mir in dem Zusammenhang auch ein bisschen so oft unter den Nägeln brennt. Sie sind ja schon mal im Prinzip nicht im Klaren gehalten worden über die Zahlen. Und jetzt sagt man Ihnen ja, wir haben einen ganz guten Etat, der zumindest damit reicht, oben irgendwo mitspielen zu können. Er würde ganz gern wissen, wer gibt Ihnen denn die Info, welche Mittel zur Kaderplanung zur Verfügung stehen? Und haben Sie da Einblick? Und woher wissen Sie auch, ob diese Zahlen der Wirklichkeit entsprechen? Und wir nicht praktisch dann in einem
Jahr. Ich war jetzt auch in der Vergangenheit immer wieder dabei bei der Präsidiumssitzungen. Und das, was definitiv mir zugesagt wird im finanziellen Bereich, da stehen die Leute gerade für, die jetzt im Sanierungshause sind und die jetzt, sage ich mal, noch da sind von unserem Restpräsidium.
Und, also dann ist das jetzt der Herr Spargerer?
Das ist der Herr Spargerer, das ist der Carlo von Obel, das ist der Wolfgang Billmeier, das ist der Hans-Jürgen Pohl, das ist der Andreas Leiben, unser Geschäftsführer. Und das ist jetzt, ich sage es jetzt einmal so, das ist ein Etat, der mir zur Verfügung steht für die Oberliga, der ist überschaulich. Der ist überschaulich und ich bin der Meinung, wenn man einen Etat hat, der überschaulich ist, und dann ist der Waldhof zumindest so ein Verein, der sich in der Oberliga, hätte man auch in der Regionalliga, der sich in den Ligen selbst tragen kann oder tragen muss.
Ich habe irgendwo eine Frage gelesen, die ich jetzt leider so schnell nicht mehr finde. Da ging es darum, eigentlich hatten wir noch ein Etat-Unterdeckung von 200.000 oder so ähnlich, könnte es sein? Stand es irgendwo? Und jetzt sind wir dabei, dass Sie irgendwo wieder gesagt haben, wir haben auch noch ein bisschen Mittel, andere Spieler zu verpflichten. Habe ich das dann richtig
gemacht? Ja, ich hab ein gewisses Etat zur Verfügung für die Zusammensetzung unserer Oberligamannschaft.
Ah, ich habe es kurz vorliegen.
Ja, bitte.
Zurück im Beginn wurde von einem nicht gedeckten Etat gesprochen, 200.000 Euro. Dieses Geld sollte durch Benefitspiele und andere Aktionen während der Runde eingenommen werden. Bislang kam es noch zu keinem Benefitspiel und auch durch die Nachbarschaftshilfe kam nur relativ wenig Geld zusammen. Und jetzt werden Sie zitiert, unser Kader ist sehr dünn, wir werden auf jeden Fall noch einen Spieler verpflichten, aber nicht als Ergänzung, es muss eine Verstärkung sein und so weiter. Die Mittel sind verfügbar. Mhm. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Nein, die Mittel, die sind verfügbar, weil die in dem Bereich liegen, wo unser Etat ist. Wir haben also den Etat, den ich habe für die Saison in der Oberliga, den habe ich schon nicht ausgeschöpft. Und deshalb könnte man noch vielleicht ein oder auch zwei Spieler verpflichten.
Das bedeutet aber, dass die Geschäftsführung nach wie vor sich mächtig anstrengen muss, dass sie diese 200.000 auch noch beibringt.
Ja, gut, ich stand ja auch jetzt vor der Saison nicht fest, ob wir überhaupt einen Trikotsponsor bekommen. Jetzt hat sich die Situation ergeben mit der Firma Eichbaum, wo wir uns darüber alle sehr freuen, logischerweise. Und das eine oder andere Freundschaftsspiel steht noch im Raum. Also wir sind ja am Anfang der Saison noch. Und die Dinge, die Sie jetzt gerade angesprochen haben mit Benefitspiel oder Freundschaftsspiele, die haben wir ja auch noch vor uns. Freundschaftsspiel Sandhausen zum Beispiel, das wurde abgesagt, weil wir, das war der Übergang, das war sehr früh, das wäre das erste Spiel gewesen bei uns. Und da hatten wir gerade mal 12 Mann. Und da habe ich mit dem Manager von Sandhausen gesprochen, mit dem Tobias Gebert. Und da hat sich natürlich, da war nicht erfreut darüber, dass man das Spiel aber absagen müsse. Ich habe ihn aber dann ein paar Tage später angerufen und anderer Termin. Und jetzt am Anfang sind die englischen Wochen bei uns und auch in der dritten Liga. Aber da werden wir einen Termin finden, dass das Freundschaftsspiel auf alle Fälle stattfindet.
Also es findet auf jeden Fall statt, sagen Sie.
Findet auf jeden Fall statt.
Hierzu gab es nämlich auch eine Frage, ob Sie denn wissen, dass Pro Waldhof, die ja Veranstalter dieses Spiels sein sollten, ein Freundschaftsspiel ist ja vertraglich zugesichert bei Pro Waldhof. Ob Ihnen das klar ist und ob das Spiel stattfindet? Sie sagen irgendwie, das findet statt.
Ja, die Leute haben mich also von Pro Waldhof angesprochen nach unserem Freundschaftsspiel zu Hause war es gegen FSV Frankfurt. Ob es neue Termine, Absprachen gäbe oder so, haben gesagt, war nix, ist nichts geplant gewesen im Moment. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe einen Tag später den Tobias Geber angerufen, den sportlichen Leiter von Sandhausen. Und das Spiel findet statt, aber es gibt noch keinen Termin. Wie gesagt, englische Wochen und Pokalspiele, was jetzt alles angefallen ist. Und wenn die Saison jetzt normal läuft, nur Wochenendspiele sind, dann werden wir auch das Freundschaftsspiel nachholen.
Ein Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund ist ja auch anberaumt. Das findet, wenn ich richtig gehört hatte oder gelesen hatte, statt, sobald Dortmund aus dem internationalen Geschäft draußen ist. Zumindest wird so kolportiert.
Das hoffen wir natürlich nicht, aber wenn die uns grünes Licht geben und uns Termine nennen oder einen Termin nennen, dann werden wir alles dafür tun, um dann eventuell das Freundschaftsspiel durchführen zu können.
Aber da wissen Sie noch nichts genau.
Da gibt es keinen Termin. Okay. Gibt es keinen Termin im Moment.
Gut, Herr Siebert, ich würde ganz gerne nochmal auf die Geschichte mit Walter Brat zurückkommen. Walter Brat ist auch, wie Sie, ein Waldhof-Urgestein, hat auch, wie Sie, schon sehr viel für den Verein getan, immer wieder in Notlösungen eingesprungen, auch immer wieder unangenehm abserviert worden. Er hat bei den Fans doch ein gutes Standing. Und natürlich brennt es doch ein bisschen auf den Nägeln, dass von einem Präsidium, das uns nicht so richtig gute Arbeit geleistet hat, von Seiten der Fans, dass der Mann, der eigentlich eine gute Arbeit geleistet hat in der letzten Saison, doch mit einem relativ unerfahrenen Kader, zumindest sportlich, die Hausaufgaben gemacht hat und den Klassenerhalt gehalten hat. Und da gibt es schon einige Fragen noch dazu. Der Kurpfalz-Onkel, ey Onkel, könntest du bitte ein bisschen kürzer formulieren in Zukunft? Er sieht da einen Widerspruch drin. Sie haben einmal in der Pressemitteilung gesagt, dass Sie mit der Entscheidung nichts zu tun haben, Walter Brat zu entlassen. Das haben Sie ja jetzt gerade nochmal bestätigt, dass Sie eigentlich von der Weiterbeschäftigung ausgegangen sind. Und dann später haben Sie auf eine Frage geantwortet, ob Rainer Hollig eine Notlösung wäre. Das wäre nicht der Fall. Sie hätten sich schon über Wochen Gedanken über diese Konstellation gemacht. War das so?
Nein, ich habe mir echt Gedanken über einen neuen Trainer gemacht, als ich erfahren habe, dass der Walter Brat nicht mehr bei uns ist. Für mich bis zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass der Walter Brat nicht mehr bei uns Trainer war, bin ich davon ausgegangen, dass es bei uns auch in der Regionalliga weitergeht. Ich habe ja mit dem Walter Brat schon einen Vertrag gemacht gehabt für die neue Saison, für die Regionalliga-Saison. Das war ja alles schon besprochen. Die Mannschaft stand ja schon bis zu 95% in Absprache mit dem Walter Brat. Ich kann also nicht mehr dazu sagen, das müssen Sie mal so abnehmen, wie ich es Ihnen sage.
Ich nehme Ihnen das so ab, was Sie mir sagen.
An dem Tag, wo ich es erfahren habe, war ich schon genauso überrascht wie ein Tag später wie der Walter Brat selbst.
Wie kam eigentlich diese leidige Geschichte zustande? Sie haben gesagt, es ist am selben Abend entschieden worden, wie auch bekannt wurde, dass die Lizenz nicht gegeben wurde. Wer hat ihm die Entscheidung überbracht? Waren Sie da dabei oder wer war das?
Mit dem Walter Brat und mit der Lizenz.
Ja, das Ganze hat ja einen ziemlichen Sicker gegeben. Es hieß ja erst noch, dass Sie eigentlich in die Entscheidung eingebunden waren. Das musste ja dann revidiert werden vom Herrn Schall.
Ich war auf der Sitzung, war ich nicht dabei gewesen an dem Abend. Ich habe aber darauf bestanden, dass ich nach der Sitzung Bescheid kriege. Nicht wegen dem Walter Brat, weil das war für mich kein Thema an dem Tag. Ich wollte nur Bescheid wissen, gibt es eine Lizenz für die Regionalliga oder gibt es keine? Und dann wurde mir gesagt, es gibt keine Lizenz, es geht in der Oberliga weiter, ohne den Walter Brat, an dem Abend.
Okay, und die Entscheidung hat der Walter an demselben Abend noch erfahren oder in der Zeitung gelesen?
Der Walter Brat hat es einen Tag später erfahren.
Von Ihnen?
Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, Walter, wir müssen uns treffen, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen über was Wichtiges reden. Und dann habe ich vom Sanierungsausschuss den Hans-Jürgen Pohl mitgenommen und dann haben wir uns mit dem Walter Brat unterhalten und haben ihn in Kenntnis gesetzt.
Darf ich fragen, wie er reagiert hat?
Ich sage es jetzt einmal, wenn ich sie nicht genau... Er hat schon ein bisschen was geahnt in der Richtung, so hat sich ausgeregt an dem Tag. Mhm. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil ich habe auch nichts geahnt. Ich habe es genauso von jetzt auf noch erfahren wie der Walter Brat, wie gesagt, einen Tag später.
Wie ist Ihr Verhältnis, möchte der Konter, und der Konter ganz gerne noch wissen, wie ist Ihr Verhältnis mittlerweile zum Walter Brat?
Als ich das seinerzeit in der Zeitung gelesen habe, als ich über die Entscheidung informiert war, dann ist man natürlich, gut Deutsch gesagt, der Kragen geplatzt. Ich habe natürlich ein Gespräch gehabt, ein Telefonat mit dem Herrn Schall abends noch. Ich habe einen anderen Morgen mit dem Walter Brat telefoniert und da haben wir uns getroffen. Also der Walter Brat hat sich das auch nicht vorstellen können, dass ich da irgendwo was gewusst habe im Vorfeld. Und wenn ich im Vorfeld was gewusst hätte, dann hätte ich mit Sicherheit den Walter Brat irgendwo informiert. Selbst wo man uns, selbst an dem Tag, wo der Walter Brat von uns erzählt gekriegt hat, dass er nicht mehr Trainer ist bei uns, auf der Fahrt dahin, habe ich den Hans-Jürgen Pohl nochmal angerufen. Hab gesagt, Hans-Jürgen, ruft den das Präsidium nochmal an oder den Gerhard Schall und fragt, ob man da irgendwo was nochmal richtig in die richtige Richtung kriegen könne. Da hat er das noch einmal gemacht auf der Fahrt hin. Unumgänglich.
Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist die treibende Kraft vermutlich der Herr Schall gewesen? Oder woran lag es?
Ich sage jetzt einmal, die haben so im Nachhinein ist es komplett von den Leuten entschieden worden. Wie sie mir gesagt haben, einstimmig.
Kommt mir ehrlich gesagt ziemlich naiv vor, das Ganze. Zum einen verarscht man da, ich darf die Wortwahl hier wählen, 3000 Fans, die die ganze Saison mitgepippert haben, leidenschaftlich dabei war. Es war meine emotionalste Saison. Stundenlang saß ich vor dem Live-Ticker oder vor der Tabellenrechner und so weiter. Und dann getrauen die sich auch noch gleichzeitig am selben Abend den beliebten Trainer da abzusägen. Das kommt mir eigentlich doch ziemlich blauäugig vor. Haben die da nicht mitgerechnet, dass sie da eine Menge Gegenwind bekommen?
Ja, ich selbst an was ich nicht, weil, wie gesagt, ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Und wenn ich bei der Sitzung dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht irgendwo noch, ich weiß es nicht, vielleicht was gerade rücken können. Ich habe es aber einen Tag später auch nochmal versucht. Es war unumgänglich. Okay. Und wer da die treibende Kraft war, ob das jetzt der Gerhard Schall war oder der Rainer Spargerer oder der eine andere noch, ich weiß es nicht.
Fanden Sie es nicht aber merkwürdig, fragt mir Vitali, dass Sie als sportlicher Leiter da nicht in die Entscheidungsfindung mit einbezogen worden sind? Es ging ja doch um den Trainer, was ja dann doch den sportlichen
Bereich betrifft. Ich sage Ihnen jetzt mal ganz offen ehrlich, die Geschichte mit dem Walter Brat ist immer mal wieder so ein bisschen aufgeflaggt. 2 Monate zurück, 4 Monate zurück und es war ja auch bekannt, dass der Walter sich immer wieder mal kritisch geäußert hat gegenüber dem Präsidium. Und da haben sie auch, ich war ja bei den Sitzungen dann zum Teil dabei und dann hieß es auch, Walter Brat, und das soll ich mal ein bisschen zurückhalten, sonst wird es irgendwo eng vielleicht für ihn und das war für mich überhaupt kein Thema. Ich habe damals noch gesagt gehabt, wenn da irgendwo mit dem, der Walter Brat ist, wenn wir die Klasse halten in der Regionalliga, weiterhin Trainer und was anderes gibt es für mich nicht. Dann macht meinetwegen einen Vertrag und schreibt 2, 3 Klauseln rein, wo er sich irgendwie dran zu halten hat. Und wenn er es nicht macht, dann kann er immer noch reagieren. Aber der Walter Brat ist Trainer. Ich habe mit ihm gesprochen. Es ist alles geregelt, finanziell, im sportlichen Bereich. Was anderes gibt es denn für mich?
Gut, die Zeit rinnt voran. Ich glaube, den Walter haben wir so ziemlich durch. Das.
Ja, den Walter haben wir ziemlich durch. Kommen wir zum jetzigen Trainer. Rainer Hollig ist Ihnen ein alter Bekannter. Ich gehe davon aus, Sie sind der Meinung, dass es der optimale Mann ist, sonst hätten Sie ihn wohl nicht verpflichtet.
Der ist für mich genauso optimal wie ja zuvor der Walter Brat. Der Walter Brat hat gute Arbeit geleistet, nicht nur beim Waldhof, auch dann letztendlich beim Waldhof in der U23. Und sage ich mal, ein Jahr zuvor gab es für mich überhaupt keine andere Lösung, wie den Walter Brat hier hochzuziehen, nachdem der Konrad nämlich bei uns war. Und jetzt war das mit dem Rainer Hollig. Rainer Hollig kenne ich länger. Wir haben schon zusammen gearbeitet in verschiedenen Vereinen. Und der hat auch wiederum gute Arbeit gemacht in unserer U23. Und vom Fachlichen her, von seinen Kenntnissen her, gab es für mich einfach keine andere Lösung, wie der Rainer Hollig jetzt hat, dazu zu nehmen als Trainer von der Oberligamannschaft.
Der Palrider würde ganz gern von Ihnen wissen, warum Sie in dieser Saison im Gegensatz zur letzten Saison auf der Trainerbank sitzen.
Ich will wieder ein bisschen näher dran sein am Spielgeschehen, aber wir haben uns unterhalten, der Rainer. Es ist letztendlich egal, ob ich jetzt auf der Tribüne sitze, wenn ich es unbedingt gewollt hätte, der Walter Brat hätte auch nichts dagegen gehabt. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen näher mit dabei und man kann sich vielleicht mal ein bisschen austauschen. Aber austauschen heißt nicht, dass ich irgendwo Einfluss nehme auf die Entscheidungen, die der Rainer Hollig trifft. Der stellt die Mannschaft, der wechselt ein, der wechselt aus und ich gucke mir das nebendran alles ein bisschen näher am Spielfeldrand an.
Gut, dann kommen wir doch mal zum Sportlichen. Es läuft gar nicht schlecht eigentlich. Wir sind auf dem vierten Platz, ein Spiel weniger. Überraschend gut für Sie?
Wenn ich mir jetzt mittlerweile unsere Mannschaft so angucke, personell, und dann müssen wir eigentlich dastehen, wo wir jetzt im Moment stehen. Also alles andere wie oberes Tabellendrittel im Moment wäre schon ein bisschen enttäuschend für mich und auch für den Rainer Hollisch. Wir haben eine ordentliche Mannschaft für die Oberliga, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben den einen oder anderen Erfahrenen mit dabei, aber gute Junge mit dabei, logischerweise auch. Und das ist ja das, was ich vorhin angeschnitten habe. Wenn der Verein bereit ist, so eine Tat zusammenzustellen, dass wir oben mitspielen können. Und dann habe ich gesagt, bin ich auch bereit, da irgendwo weiterzumachen beim Waldhof. Und das, so wie es jetzt im Moment ist, da sind wir nicht zufrieden, weil wir haben zwar 10 Punkte, es könnte vielleicht auch der eine oder andere weniger sein aufgrund der Leistung, die ist ja nicht so rund, wie das sein soll, aber das ist auch darauf hin zurückzuführen. Wir sind jetzt gerade mal 6-7 Wochen zusammen, wir haben noch ein Spieler dabei, der aus der Regionalliga letztes Jahr, das ist der Eduard Hartmann, der ist verletzt im Moment, alles andere ist neu dazugekommen. Und wir haben jetzt mit Waldorf, mit Balingen, mit jetzt links auswärts, zu Hause haben wir gegen Kirchheim verloren, dann jetzt das letzte Heimspiel gegen Aufsteiger gewonnen. Also von der Punktezahl her sind wir an und für sich zufrieden mit dem, was die Mannschaft im Moment fußballerisch bringt. Da müssen wir noch einiges tun.
Da möchte ich gerade einhaken. Die Frage wollte ich Ihnen nämlich gerade stellen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Spielerischen? Sie haben es gerade schon angedeutet. Denn die Qualität des Spiels, zumindest bei den Spielen, die ich gesehen habe, das waren jetzt die Heimspiele, lässt doch noch ein bisschen zu wünschen übrig, wie ich finde, oder ist das das Niveau, auf das wir uns einstellen müssen in der Oberliga?
Nee, also ich persönlich kann mich auf das Niveau nicht einstellen. Also und ich glaube, der Rainer hole ich auch nicht. Aber wie gesagt, wir haben eine komplett neue Mannschaft. Wir haben praktisch 17, 18, 19 neue Leute. Und das muss erst einmal ein bisschen rundlaufen. Aber ich habe gesagt, wenn wir die Anfangsphase überstehen und sind dann immer noch im oberen Drittel mit dabei, und dann bin ich zufrieden, dass wir besser spielen müssen. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Wir haben im Moment 10 Punkte, wie Sie eben gesagt haben. Wir sind auf dem 4. Tabellenplatz, haben ein Spiel weniger. Also von der Seite her sind wir zufrieden. Und fußballerisch müssen wir auf jeden Fall zulegen.
Wo sehen Sie denn akut Handlungsbedarf?
Gut, wir sind dran, wir werden Torhüter verpflichten und wahrscheinlich kein schlechteren als Adnan Masic. Und
dann müssen wir jetzt doch auch mal einhaken nochmal.
Ja, dann bitte. Ja, ich tue immer Ihre Frage vorgreifen, ja. Genau, das gemeint.
Hat ein interessierter Fan möchte von Ihnen wissen, dass bei manchen Spielerverpflichtungen doch der Verdacht nahe liegt, dass sie aus persönlichen Kontakten ihrerseits entstehen, unter anderem Adnan Masic hier genannt oder Chris Gmünde. Er findet, die beiden bringen nicht die Leistung, die sie bringen sollten. Was sagen Sie zu der Kritik?
Ich bin natürlich froh und da profitiere ich natürlich auch davon, dass ich viele Kontakte habe, logischerweise. Das macht mir das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. Und dass halt der eine oder andere Spieler einen Parade hat, das kann ich auch irgendwo, ist auch normal in der heutigen Zeit. Das fängt dann in der C-Jugend an, geht über die A-Jugend und was weiß nicht, jeder hat einen Parade im Moment bekommt. Aber gut, den Adnan Masic habe ich selbst gehabt als Torhüter und wir haben gute Torhüter gesucht. Der ist mittlerweile 35, ist ein guter Torhüter, hat auch ein Beweisschild in seiner Vergangenheit. Und dem sein Parade kenne ich auch. Aber unabhängig von dem, wir haben keine Spieler verpflichtet, wo ein Berater irgendwo einen Euro vom Waldhof bekommen hat. Und weil sie den Christian Gmünder angeschnitten haben gerade eben, der Christian Gmünder hat gar keinen Berater, das hat er alles mit mir persönlich gemacht, alles abgewickelt. Und dann tut sich letztendlich die Frage erübrigen.
Ja, also ich habe jetzt Chris Gmünder auch nicht so gut gesehen gehabt. Er hat im letzten Spiel aber ein Tor gemacht. Vielleicht ist da ja der Knoten geplatzt. Der ist ja auch neu in der Mannschaft.
Ja, man muss halt immer sehen, der Christian Gmünder ist von Heidenheim gekommen. Der war dort auch zeitlang verletzungsbedingt, hat er nicht gespielt. Und das muss man halt alles einmal ein bisschen aufarbeiten. Und dann kommt es natürlich noch hinzu, auch nicht nur der Christian Gmünder, auch der eine andere Spieler, der bei uns schon höherklassig gespielt hat. Zum Beispiel der Faslia oder der Benny Waldiger, die müssen sich, und das müssen sie schnellstmöglich, auch mit der Oberliga irgendwo identifizieren. Man kann nicht sagen, man spielt eine Klasse höher, das ist eine Klasse höher, geht dann zurück in die Oberliga und macht dann irgendwo das Ganze ein bisschen mit links. Wenn die, ich glaube schon, dass sie jetzt mittlerweile in der Klasse angekommen sind und wissen auch, dass er auch in der Klasse immer wieder hundertprozentig Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft an den Tag legen müssen. Sonst kommen sie sportlich nicht dahin, wo wir wollen.
Gut, abschließend möchte ich dazu noch sagen, dass Adnan Masic gar nicht mehr bei uns spielt.
Den Vertrag haben wir aufgelöst aus gesundheitlichen Gründen. Beiderseitig, dann haben wir überhaupt kein Euro irgendwo Verlust gemacht. Und aufgrund dessen ist im Moment, zum Glück haben wir dann den Markus Kolke verpflichtet, der vor der Saison noch aus der U23 von Eintracht Frankfurt, der im Moment bis auf ein, zwei Aktionen überragend hält. Und der ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir im Moment 10 Punkte haben. Und im Moment haben wir einen Torhüter, der zweite Torhüter ist im Moment Andreas Laus, den wir auf den Spielberichtsbogen schreiben müssen, weil wir einen zweiten brauchen. Und wir werden mit Sicherheit in den nächsten 2-3 Tagen irgendwo einen Torhüter verpflichten.
Okay, dann hat mal bei uns allen mal das Handy geklingelt hier. Dann in der Zeit sagen wir doch mal, dass ihr eigentlich noch anrufen könnt unter 0621 3393 9801. Und ihr könnt natürlich auch dem Sam die Fragen selber stellen. Wenn wir gerade bei Masic sind oder schon abgehakt haben, der Kurpfalz-Onkel würde ganz gerne wissen, ob der Christopher Strauch Thema für die zweite?
Nee, ist kein Thema. Der hat jetzt irgendwann mal mit dem Andreas Klaus Kontakt gehabt. Der will Abendschule machen und will irgendwo was nachholen im beruflichen Bereich. Und das Thema ist praktisch ist vom Tisch. Aber wir werden jetzt, wie gesagt, vielleicht auch diese Woche noch einen gleichwertigen Torhüter verpflichten, so einer, wie wir jetzt im Moment haben.
Das heißt, Sie haben schon jemanden im Auge, möchten Sie aber noch nicht verraten?
Ja, wir haben jemanden im Auge, logischerweise. Wir haben auch den einen oder anderen Feldspieler noch im Auge. Und die offizielle Transferperiode ist zwar jetzt vorbei, aber es sind Spieler, die dann arbeitslos gemeldet sind und die kann man weiterhin problemlos verpflichten.
Wo sehen Sie denn außer auf der Torhüterposition noch Verbesserungsbedarf oder Verpflichtungsbedarf?
Wir wollen jetzt nicht, sage ich mal, von jetzt auf nachher, dass man sagt, ich muss statt 20 Mann im Kader jetzt 22 haben und dann haben wir das gleiche, die gleiche Qualität, wie wir sie im Moment haben. Wir wollen uns, und das habe ich auch im Vorfeld betont, wenn wir jetzt was tun, noch personell, und dann müssen das Leute sein, die Mannschaft absolut verstärken. Vorderen Bereich bräuchte man noch jemanden, einen Stürmer, mehr bräuchte vielleicht schon einen guten Mittelfeldspieler. Wie gesagt, und weil Sie gerade vorhin, das will ich noch kurz anfügen, weil Sie gesagt haben, vorhin Spieler verpflichten, Etat und vielleicht kein Geld da. Es gibt wirklich, und das kann ich Ihnen auch versprechen, es gibt den einen oder anderen Gönner vom Verein, aus dem Businessclub raus, der gesagt hat, okay, wenn der eine oder andere noch kommt und dann tue ich mich da engagieren. Das hat derjenige auch gemacht, der will auch nicht genannt werden. Und das hilft uns auch ein bisschen weiter, vielleicht die Mannschaft noch qualitätsmäßig zu verbessern.
Das hört man noch gerne. Kommen wir mal ein bisschen. Ivo, da war eine Frage vom Alex22, die finde ich nirgends. Wo ist die geblieben?
Ja, er wollte, beim Telog musste schauen, er wollte nur, dass die unbedingt gestellt wird.
Ah. Ja, liebe Hörer, der Ivo, der zensiert auf seine ganz eigene Art und Weise, aber gibt dann doch immer alles zum Besten. Also fangen wir mal mit dem Teloge an. Es beschäftigt sich vor allen Dingen um die Jugendarbeit und Perspektiven und Nutzen, die uns das Ganze bringt. Er würde ganz gern von Ihnen wissen, Herr Seebert, wie bewerten Sie den Nutzen und Perspektive, die unsere hervorragende Jugendarbeit bietet? Und kann das der Trumpf sein, der uns mittel- oder langfristig trotz knapper Mittel ein oder zwei Ligen nach oben bringt?
Gut, unsere Jugendarbeit, sage ich mal, die ist wirklich hervorzuheben, vorbildlich. Denn wenn man sieht, was hier bei uns draußen im Jugendbereich geleistet wird, die A-Jugend, die U19 war in der Bundesliga, ist leider abgestiegen. Die wollen versuchen, dieses Jahr wieder hochzukommen. Die B-Jugend ist in der Bundesliga. Die C-Jugend hat knapp die höchste Klasse verpasst. Wollen auch versuchen, jetzt dieses Jahr wieder aufzusteigen. Und es ist halt ganz einfach so, die überragenden Spieler im Jugendbereich, die können wir nicht bei uns behalten. Die gehen nach Karlsruhe, die gehen nach Hoffenheim, die gehen nach Frankfurt, die gehen nach Kaiserslautern, die gehen nach Stuttgart. Aber es sind einige da, die können wir trotzdem hier behalten bei uns. Und man hat es jetzt wieder gesehen, es sind zwei Stück jetzt die ganze Zeit in der Anfangsformation gewesen, mit dem Daniel Helm und mit dem Dimitri Suvorov, die letztes Jahr noch in der A-Jugend gespielt haben. Der Timi hat mittlerweile 3 Tore gemacht, der hat die meiste bei uns. Und der Daniel Helm hat sich die Schulter ausgekugelt, schon wird er auch, hat auch im letzten Spiel wieder gespielt. Also da bleibt schon noch einiges hängen für uns. Man muss halt sehen, wir spielen in der Oberliga. Und da ist es für die, wo, sage ich mal, die Möglichkeiten nicht haben, in die erste Liga zu wechseln oder nach Frankfurt, nach Hoffenheim, nach Karlsruhe. Die bleiben hier und können in der Oberliga spielen im Moment. Wenn wir natürlich jetzt auch in der zweiten oder dritten Liga spielen würden, dann hätten es die Buben, sage ich mal, die nicht so gut sind wie die, die wechseln, hätte es dann schwerer. Aber wir versuchen alles, sage ich mal, und wenn sich einer anbietet und dann ist er bei uns oben mit dabei. Wir haben auch einige noch, die in der U23 spielen. Und haben natürlich auch jetzt im Oberliga-Kader dabei mit Malcho, mit dem Matteo Don, die auch aus der eigenen Jugend rausgekommen sind. Also wenn es Möglichkeiten gibt, dann wollen wir die in erster Linie hier bei uns behalten und auch gucken, dass sie auch dann zum Spielen kommen.
Er würde ganz gerne auch wissen, wie das Konzept für den Übergang von der Jugend in die erste Mannschaft aussieht. Das heißt, wie intensiv werden die Spieler in der Jugend beobachtet und wie wird versucht, rechtzeitig zu handeln, bevor die Besten schon wieder weg sind?
Gut, das war in der Vergangenheit schon so, der Walter Brat und ich, wir haben fast alle Spiele gesehen von unserer A-Jugend und dementsprechend haben wir auch die Spieler dann letztendlich beurteilen können. Und so wie es mit der ersten Mannschaft der Fall war, jetzt ging es auch mit unserer U23. An dem Tag, als wir praktisch gezwungen waren, die U23 als Verbandsliga abzumelden, haben sich dann wiederum 2 Leute aus dem Sanierungsausschuss bereit erklärt. Das war der Carlo von Obel und der Wolfgang Billmeier, den Etat zur Verfügung zu stellen, dass die zweite Mannschaft bei uns in der Verbandsliga weiterspielen kann.
Okay, das ist erstmal sehr lobenswert.
Ja, und dann haben wir natürlich auch wieder, wie gesagt, Mannschaft war weg gewesen, angefangen, U23 zusammenzustellen. Und da sind wir im Moment noch dabei, aber wichtig war für uns, dass man die U23 bei uns in der Verbandsliga weiterspielen lassen kann.
Das war jetzt ein Teil der Frage. Der andere Teil war, wie intensiv werden Spieler in der Jugend beobachtet bei uns,
ja,
jetzt
von der sportlichen Seite? Wie gesagt, also wenn sich nicht überschneidet mit unseren Spielen, die Heimspiele sehen wir alle, der Rainer Hollisch und ich. Und dann können wir uns auch ein Bild machen. Gut, wir sind natürlich auch darauf angewiesen, was uns der Mike Schießler oder der verantwortlich ist für den sportlichen Bereich im Jugendförderzentrum und letztendlich auch der Stefan Groß, der die A-Jugend trainiert, was die uns erzählen, die haben die Spieler jeden Tag um sich herum, die wissen, das können sie nicht und dann tun wir uns natürlich überzeugen bei den Spielen, was jeder Einzelne dann kann und werden uns dieses Jahr, das haben wir in den vergangenen Jahren nicht machen können, weil wir immer nicht gewusst haben, wo geht es weiter oder wo spielen wir nächstes Jahr. Wir werden uns dieses Jahr sehr, sehr früh darum bemühen, die Spieler, die wir hier halten wollen, bei uns für die erste Mannschaft und auch für die U23, dass man da frühzeitig schon die Fronten klärt.
Das heißt, die vertraglich bindet?
Oder? Ja, wenn es möglich ist.
Okay, Teloko möchte außerdem wissen, ob es Anstrengungen gibt, auch aus anderen Jugendförderzentren gute Spieler an den alten Weg zu locken, die vielleicht dort auch keine erstklassige Perspektive haben, aber die wir gut gebrauchen können?
Ja, das Beispiel, da gibt es ein wunderbares Beispiel. Letztes Jahr, als die A-Jugend in der Bundesliga gespielt hat und Probleme gehabt hat, ob sie die Klasse halten oder nicht, da haben die Verantwortlichen im Jugendbereich den Timi Subarov aus Hoffenheim geholt, der in Hoffenheim in der A-Jugend kein Stammspieler war. Und das ist der Timi Subarov, der jetzt bei uns in der ersten Mannschaft spielt. Also wir haben da schon, oder gerade speziell der Jugendbereich, die haben schon die Augen offen, um da auch gute junge Talente aus der Umgebung hierher zu holen zu uns.
Okay, Dasch, du liest so interessiert, hast du eine interessante
Frage? Ja, ich lese so und interessiert und mir krampft sich der Magen bei vielen Fragen zusammen, weil es mir auch nicht gut geht dabei. Machen wir einfach mal so belanglos weiter. Teloke würde ganz gerne wissen, gibt es schon ein Mannschaftsfoto?
Seit gestern.
Seit gestern?
Nein, wir waren gestern bei der, wir haben ein Mannschaftsfoto gemacht. Jetzt, es ging ja immer darum, wir warten, bis eventuell jemand kommt, der Trikotsponsor macht, der auf die Brust geht. Jetzt hat sich das mit Eichbaum ergeben und gestern haben wir bei der Firma Eichbaum Mannschaftsfotos gemacht.
Das schmeckt das Eichbaum noch mal viel besser, gell? Wenn man jetzt weiß, dass die auf unserer Brust sind. Wir gleich nachher mal machen.
Nicht nur auf der Brust, sondern auch richtig im Hintergrund auf deine Fotos.
Das gibt gleich mal einen extra Eichbaum nachher noch. Gehen wir noch Theloke gleich noch durch. Da haben wir schon fast alle Fragen von ihm beantwortet. Glückwunsch, Theloke, 100% Trefferquote. Er würde ganz gern wissen, auf welchem Tabellenplatz steht der Waldhof am Ende? Nee, Moment. Am Ende der Saison würden Sie nach den bisherigen Eindrücken wetten? Auf welchem Tabellenplatz?
Nicht schlechter wie jetzt.
Ui. Gut. Und dann als allerletzte seiner Fragen, möchte er gern wissen, ob es nicht ein schönes Zeichen wären, die treuen und neuen Sponsoren, wenn sich mehr Spieler, vielleicht auch die sportliche Leitung nach den Spielen im Business-Club sehen lassen würden. Sind Sie da nicht nach den Spielen?
Die Spieler sind meiner Meinung nach im Business-Club drin, nach dem Spiel.
Und Sie? So ein leckeres Eichbaum?
Ja, ich bin halt jetzt überwiegend, auch letztes Jahr bin ich im Club der 100 gewesen bei uns. Nein, da hat sich halt... kennt man halt mehr letztendlich. Aber ich habe da kein Problem mit, auch im Business-Club mich zu sehen lassen. Aber die Spieler sind schon da oben, dass auch die Sponsoren ein bisschen was hat von denen.
Gut. Breitock würde ganz gerne von Ihnen wissen, wo Sie den Waldhof in 5 Jahren sehen. Ich hoffe nicht gelöscht.
Gelöscht mit Sicherheit nicht.
Aber
man muss jetzt mal warten. Ich bin wirklich optimistisch, auch nicht in der Oberliga. Ich bin optimistisch und wir haben jetzt eine Grundlage, eine Basis, wo man versuchen müssen, so schnell wie möglich aus der Oberliga rauszukommen. Optimal wäre es für uns, wenn man irgendwann vielleicht mal in absehbarer Zeit in der dritten Liga spielen könnte. Das wäre für uns im optimalen Moment. Das sind so viele Traditionsmannschaften und zuschauerkräftige Mannschaften. Das wäre für uns im Moment, sage ich mal, die optimale Liga. Aber im Moment spielt man in der Oberliga, da müssen wir uns mit abfinden. Und wenn man in der Oberliga eine gute Rolle spielen, so wie ich mir das vielleicht vorstelle, immer unter der ersten 3-4, so wie es im Moment der Fall ist, und dann werden wir auch dementsprechend unsere Zuschauer, unsere Fans haben, die uns unterstützen. Und wenn es so weitergeht, wie es jetzt im Moment angefangen hat, zuschauermäßig, sind wir rundum zufrieden. Wenn man die Auswärtsspiele sieht, ist fantastisch, die sind dabei, die schreien und toben, machen, aber nicht negativ, sondern positiv. Und die wissen auch, dass alles im Moment noch ein bisschen in der Anfangsphase ist. Und die verzeihen auch, wenn man mal dann letztendlich, das darf aber nicht so oft vorkommen, wenn man dann mal so ein Spiel abliefert wie gegen Kirchheim zu Hause.
Wo nehmen Sie eigentlich Ihren Optimismus her in Anbetracht der Tatsache, dass wir seit 1,5 Jahren einen ersten Rumpfpräsidium, jetzt ist der Rumpf nur noch das Stängel drin?
Na, ich bin nicht verantwortlich für das Präsidium, ich bin verantwortlich für die Mannschaft.
Und
ich bin jetzt optimistisch, weil ich sehe, was für eine Mannschaft, dass wir jetzt irgendwo zusammen haben nach der kurzen Zeit wieder. Wir haben wirklich eine Mannschaft, die kann direkt vorne mitspielen in der Oberliga. Und das ist das, was mich auch bewegt hat, jetzt hier weiterzumachen. Das wurde mal zugesagt, etatmäßig. Und das habe ich ausgereizt, noch nicht vollständig. Und wenn wir es vollständig ausgereizt haben, dann haben wir eine Mannschaft. Da sind nicht viele in der Oberliga, die dann besser sind personell wie wir.
Frage ich Sie ganz direkt, haben Sie eine Ahnung, wer der nächste Präsident sein könnte?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich würde es Ihnen nicht gerne sagen, aber die Leute bei uns, die dafür verantwortlich sind, die sind am Gucken und Machen und Reden, versuchen. Aber es ist schwer, weil, wie gesagt, da spielt auch mit die Vergangenheit ein bisschen mit einer Rolle und was da alles mit dranhängt. Die ganzen Verpflichtungen und wenn der Verein, sage ich schon mal, sportlich gut dasteht, finanziell einigermaßen gut dasteht, stehen würde, und dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, da jemanden zu finden. Aber wir versuchen es jetzt schon 2 Jahre, jemanden zu finden, der den Verein führt. Es ist keiner in Sicht.
Wäre das nicht auch ein Amt für Sie?
Nein, das wäre kein Amt für mich.
Warum nicht?
Weil ich das mache, was ich kann. Ich kenne mich im sportlichen Bereich aus.
Ja, aber
und das will ich auch irgendwo dem Verein irgendwo zukommen lassen.
Das stimmt, aber es spricht ja nichts dagegen, dass Sie so ähnlich wie Magat, nur jetzt nicht Trainer und sportlicher Leiter, sondern dann sind Sie halt sportlicher Leiter und Präsident.
Das wäre ein Novum.
Ja.
Aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, jetzt, wenn man das so mal runterbricht, eigentlich wäre es doch mal nett, wir hätten mal einen Präsidenten, der zum einen ein bisschen Ahnung hat von Fußball und zum anderen auch noch seriös und integer nach außen hin den Verein repräsentiert. Viel mehr ist es ja auch wirklich nicht, was man da machen muss. Es erwartet ja niemand, dass da die großen Geldbeutel aufgemacht werden. Im Gegenteil, es ist eigentlich mal jemand lieber, der seriöse Arbeit macht, der auch für Seriosität und Kontinuität innerhalb des Vereins steht, dass man weiß, da wird mein Geld auch sinnvoll verwaltet und nicht einfach in irgendwelche furchtbare Verträge versenkt. Mhm. Und da könnte man sich doch schon vorstellen, dass sie eigentlich so ein Aushängeschild sind, der auch eben repräsentativ genug ist und all diese Vorteile vereint, die ich gerade genannt habe.
Ja, das ist unbestritten, das glaube ich schon.
Dann haben wir ja schon.
Aber die andere Seite ist, es muss auch kein Präsident sein, der jetzt irgendwo viel Geld mitbringt. Das, was ich gesagt habe, das kann ich nur bestätigen. Es muss jemand sein, der irgendwo ein bisschen Ausstrahlung hat, der wirklich richtige Kontakte hat zur Geschäftswelt und der den Verein repräsentieren kann. Nicht? Da sind wir dran, den suchen wir. Aber das werden mit Sicherheit nicht ich sein.
Also, da reden wir nachher nochmal drüber, wenn dann das Mikro aus ist. Ivo, hast du in der Zeit mal nach einer anderen Frage geguckt?
Ja, wenn wir gerade bei Ihnen wieder waren. Hier kam die Frage von Pusteblume, dass Sie ja in der letzten Saison für sowas wie eine Aufwandsentschädigung gearbeitet haben. Er fragt, ob Sie inzwischen einen Vertrag haben und wenn ja, seit wann?
Ich habe keinen Vertrag. Es geht alles mündlich und per Handschlag. Und wie gesagt, ich bin angestellt hier in Mannheim, Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt. Das ist mein Hauptarbeitgeber. Da tue ich an verschiedene Schulen so Fußball-AGs vermitteln. Und das mit dem SV Waldorf, das ist alles noch nebenberuflich. Also, wenn ich jetzt nur beim Waldorf wäre, sag ich mal, könnte ich kaum dafür leben.
Okay. Dann gibt es hier die Frage, wir hatten Sie gerade als Aushängeschild des Vereins, dass Sie ja wirklich sind. Irgendwie, Sie sind altverdienter Spieler, Sie sind Ehrenspielführer, Sie waren Trainer, sind jetzt sportlicher Leiter. Da gibt es nichts zu sagen. Hier kommt die Frage von Jimmy Fickert, gibt es eigentlich noch Kontakt zu bestimmten anderen Ex-Spielern des SV Waldhof, wie zum Beispiel Fritz Walter, Jürgen Kohler, Christian Wörns und so weiter? Warum werden diese Leute nicht fest in die Vereinstätigkeiten mit eingebunden? Bei anderen Vereinen klappt das doch auch. Warum beim SVW nicht?
Schau mal, will es keiner. Jetzt gerade vor kurzem, vor 14 Tagen, glaube ich, beim Pokalspiel war es, Sandhausen gegen Augsburg, habe ich mit dem Jürgen Kohler mich unterhalten. Und die haben andere Vorstellungen, die haben andere, der eine will Trainer machen, der andere will Manager machen, und aber nichts mit dem SV Waldhof. Und den einzigen Kontakt, den ich noch habe, regelmäßig, ist der Karl-Heinz Bührer, mit dem ich zusammen gespielt habe früher. Der Business-Club ist bei uns. Ansonsten die anderen Spieler, die sieht man einfach nicht nur auf dem Sportplatz, wenn man vielleicht gegeneinander spiele oder mal als Zuschauer.
Okay, und da ich gerade beim Pusteblume war, der möchte von Ihnen wissen, wie denn aus Ihrer Sicht mit den verpflichteten Spielern, die dann doch nicht bei uns gespielt hatten, irgendwie, also die für eigentlich die Regionalliga diese Saison verpflichtet worden sind, die dann gehen mussten, gehen wollten, was auch immer. Ist denn mit denen allen gesprochen worden? Wenn ja, haben Sie Gespräche geführt? Und
haben Sie die Frage verstanden?
Ja,
dann schon verstanden. Dann haben Sie es besser gemacht wie ich.
Nein, also das ging ja alles seinerzeit mit der Lizenz von heute auf morgen. Und ich sage jetzt einmal, mit den meisten Spielern wurde gesprochen. Es war auch vielleicht einer oder andere dabei, der es über die Presse erfahren hat. Und die meisten Spieler hatten ja nur Verträge für die Regionalliga. Aber es sind ja auch Spieler jetzt hier geblieben, die für die Regionalliga unterschrieben haben, die sich schon entschieden haben, auch für Waldhof in der Oberliga zu spielen.
Okay, ich muss mich übrigens entschuldigen für die krude formulierte Frage. Allerdings macht ihr es uns auch nicht immer einfach, weil ihr hier Schachtelsätze bildet und ich muss die so aus dem Augenwinkel hier während der Sendung dann vorlesen. Da hast du inzwischen eine Frage.
Ja, der Kurpelzer würde ganz gerne wissen, ob wir überhaupt aufsteigen können, rein aus finanziellen Gründen, oder kriegen wir dann keine Lizenz, wollten wir es geschafft haben?
Also ich gehe mal davon aus, dass wenn wir erst erwähnen, dass wir aufsteigen können, dann das wäre die größte Katastrophe.
Ach, ich bin beim Waldhof, ich bin alles mögliche
rum. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt dieses Jahr mit der Nicht-Dateien-Lizenz, dass wir da den Höhepunkt erreicht haben. Aber
den Tiefpunkt, meinen Sie?
Den Tiefpunkt.
Den haben wir aber schon oft vermeintlich erreicht, aber
klar, es geht
anscheinend immer noch tiefer.
Das wäre natürlich verheerend, wenn man jetzt irgendwo alle Anstrengungen unternimmt und dann vielleicht die Möglichkeit hat aufzusteigen und dann gibt es keine Lizenz. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir erst erwähnen, dass wir auch aufsteigen können.
Zu 85%.
Nein, zu 100.
Ja, dann hoffe ich doch, dass Sie da auch richtig liegen. Jetzt kommen wir mal zu so ein paar Fragen, die jetzt Sie persönlich betreffen. Zum Beispiel möchte gern der Internet-Hool wissen, wie es denn dazu kam, dass Sie zum Waldhof gekommen sind.
Da muss ich überlegen, wie das zustande gekommen ist. Ich war ja Trainer in Sandhausen gewesen.
Okay, das können Sie gleich auch erzählen. Jetzt muss ich dich ein bisschen kritisieren. Die Frage war anders gemeint, nämlich vielleicht lese ich es einfach mal wörtlich vor. Sie sind mit 592 absolvierten Spielen Rekordspieler und Ehrenspielführer beim SV Waldhof. Als Neunjähriger absolvierten Sie in der D-Jugend das erste Spiel für den SVW. Wie kam es dazu, dass Sie damals gerade den SV Waldhof ausgesucht haben?
Meine Frage.
Ja, wie es halt so früher war, da gab es noch die Bolzplätze nach der Schule in der Park und da hat man dann die Klassenkameraden, die waren dann schon zum Teil beim Waldhof gewesen, auch die ein, zwei Jahre ältere schon. Und dann hat man halt immer gesagt, irgendwie geh halt immer mit und guck dir das mal an. Dann bin ich halt mit, wie es halt so früher war, Lederhose an und hohe Schuhe und bin halt da mitgegangen und dann bin ich halt hängen geblieben. So einfach war das. Und so wie Sie es eben gesagt haben, genauso war es gewesen. Mein erstes Spiel, ich kann mich schon erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Zu Hause.
Ist ja auch erst 5 Jahre.
Ja. Naja, zu Hause und 4 Kinder gehabt und Vater arbeiten gegangen, wenig Geld. Und dann war das erste Spiel in der D-Jugend, da war ich auch noch, das wollte ich jetzt gerade erzählen. Das erste Spiel war bei 07 Mannheim hier. Und keine Fußballschuhe. Da habe ich mit hohen Schuhen spielen müssen. In der Bodenau geschämt damals und ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, ich gehe nie mehr auf den Sportplatz mit hohen Fußballschuhen. Und dann habe ich glücklicherweise, habe ich mal dann, eine Woche später, habe ich so ein paar gebrauchte irgendwie, habe ich angehabt. Und das waren die Anfänge. Und da bin ich halt hängen geblieben.
Da passt die nächste Frage vom selben Fragesteller irgendwie auch prima dazu. Warum sind Sie denn in Ihrer Profikarriere, also als Spieler, nie zu einem anderen Verein gewechselt, sondern dem SV Waldhof treu geblieben? Wenn ich es recht erinnere, sind Sie sogar, halten Sie da den Bundesrekord irgendwie an Spielern, die dem gleichen Verein treu geblieben sind. Es hat keiner so lange bei einem Verein gespielt wie Sie beim SV Waldhof.
Keiner so lange ausgehalten.
Warum sind nicht die?
Ich sage jetzt mal, ich bin auch dann als junger Spieler, ich habe erst, sage ich mal, ich habe nicht den Kleidersprung geschafft von der Jugend raus in die erste Mannschaft. Ich habe 1,5 Jahre noch in unsere damalige zweite Mannschaft gespielt und sage ich mal, mein Förderer damals ein bisschen war ja auch der Klaus Hinn gewesen, der langjährig Spieler war und dann mein Trainer gewesen ist. Und wie sich das halt dann ergeben hat, ich war halt sehr früh, war ich dann Mannschaftskapitän und alles hat sich schon mehr oder weniger da praktisch, ja, wenn du bleibst, dann bleibt der, dann geht der nicht weg und. Immer wenn jemand gekommen ist, bei mir zu Hause, das weiß ich noch wie heute, bei meiner Frau, bei mir war der Schmieder gesessen, der ehemalige Präsident vom KSC und einen Tag später hat es der Waldhof erfahren drüber, dann sind die wieder gekommen mit dem ganzen Präsidium und das kannst du nicht und du musst da bleiben, da gehen noch 5 andere weg. Und jetzt hat man sich dann immer beitreten lassen. Und je länger das jetzt dann gegangen ist, dann war ich mal 28, 30 und dann war das Thema erledigt bei uns. Naja, aber ich muss sagen, und das habe ich auch damals schon gesagt, wenn ich nicht in der Bundesliga gespielt hätte mit dem Waldhof, im Nachhinein, dann hätte ich mit Sicherheit einiges versäumt. Aber da ich mit dem Waldhof noch 4 Jahre in der Bundesliga gespielt habe und habe das Ganze mitgekriegt, wie das abläuft, die Zuschauer, die Medien und was da alles mit dazugehört, die Stadien, dann sage ich, okay, ich habe im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht. Ich war froh, dass ich noch 4 Jahre Bundesliga gespielt habe. Und ist auch kein Geheimnis, umsonst habe ich auch nicht gespielt auf dem Waldhof. Und ja, so hat sich das Ganze ergeben. Also ich, so wie es gelaufen ist, also ich bereue es nicht. Im Nachhinein muss ich vielleicht sagen, hätte ich vielleicht 20 Jahre später auf die Welt kommen und dann hätte ich vielleicht den Genuss kommen können, wie ich es jetzt habe, vom Verdienst her. Aber so wie es war, war es in Ordnung gewesen.
Ja, ich habe letztens eine kleine Anmerkung am Rande in der Sendung vor 25 Jahren Sportstudio gesehen. Da sind sie so ein bisschen im Sessel rumgelümmelt irgendwie während der Sendung. Aber es waren unverkennbar Sie, kleine Anmerkung am Rande. Ich glaube, Sie hatten an der Torwand aber nicht getroffen, wenn ich recht
erinnere. Ich war zweimal im Sportstudio, ich habe zweimal nicht getroffen.
So, dann die letzten kleinen unabhängigen Fragen. Django würde ganz gerne wissen, besteht die Möglichkeit, Adiele günstig zu bekommen? Wenn ja, wollen wir denn überhaupt? Wollen Sie ihn denn?
Der Adiele wäre mit Sicherheit zu bekommen, aber nicht günstig. Und einer, wo nicht günstig ist, passt bei uns im Moment nicht ins Konzept, ins Finanzielle.
So, für die Abwehr würde eigentlich schon
ja, also eine Stärkung... ich habe von dem Adiele auch zu der Zeit, wo er hier war, also vorbildlich. Ne? Also die andere Seite ist so, der Adiele hat Familie, der hat, glaube ich, zwei Kinder, so viel ich weiß, und da muss halt monatlich irgendwo ein gewisser Betrag verdient werden, und das ist bei uns im Moment schwer.
Okay, dann würde Django gerne wissen, wie Ihr Verhältnis zu Hoffenheim ist?
Ganz normal, also wenn ich im Stadion bin, sehe ich den Ralf Rangnick, dann grüße mal uns, schwätze vielleicht einen Satz miteinander, aber auch vor seiner Zeit in Hoffenheim ab und zu mal telefoniert, wenn es im Spiel ergangen ist, also normales Verhältnis.
Okay. Und er würde ganz gerne wissen, ob es News bezüglich des runden Tisches gibt.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, da bin ich nicht mit dabei. Da wäre vielleicht der Ansprechpartner vom SV Waldhof, wäre der Andreas Leib vielleicht.
Der kommt auch noch, der muss kommen, glaube ich, noch ein paar Sachen zu schwätzen. Klaus Schlappner haben wir völlig weggelassen, gab es eine ganze Menge. Haben Sie Kontakt zu Herrn Schlappner?
Ja, selten, sage ich mal, nicht mehr so wie früher, logischerweise. Und wenn also mal was ist, auch Karl-Heinz Blührer irgendwo, dann Geburtstag oder irgendwas, dann sehen wir uns. Aber ansonsten...
Mia Vitali würde ganz gerne wissen, was Sie darüber denken, wenn der Herr Schlappner sich in regelmäßigen Abständen großspurig zu Wort meldet und seine geliebten Phrasen in die Welt raushaut und alles mögliche kritisiert und damit eine Versenkung verschwindet. Ehrliche Antwort?
Ach gut, ne, ich kenne das, habe es am eigenen Leib erfahren, aber ich sage jetzt mal, da ist er auch schon des Öfteren darauf angesprochen worden, mal irgendwas im Verein zu machen, vielleicht ein Amt zu übernehmen. Den letzten Auftritt, wo er gehabt hat, beim Rhein-Neckar-Fernsehen, glaube ich, habe ich das auch gesehen gehabt, und da hat der Wolfgang Grünwald 17 Mal gefragt durch die Blume und
Ivo, drängelst du schon oder kann ich noch eine nennen?
Ja, 3 Minuten haben wir noch.
Okay.
Beziehungsweise in 3 Minuten ist die Sendung.
Der Doc Harder gehört auch zu den schwer enttäuschten Fans dieses Jahr und er möchte von Ihnen einen Grund genannt bekommen, warum er in dieser Saison ein Spiel des SV Waldhof Mannheim besuchen sollte.
Wir haben eine gute, junge, hungrige Mannschaft, die versucht, sportlich erfolgreich Fußball zu spielen. Und vielleicht das irgendwo versucht umzusetzen, was ich will, was der Trainer will. Wir wollen aus der Oberliga raus.
Und außerdem haben wir die besten Fans der Welt.
Das ist unumstritten.
So sieht's aus.
Herr Sebert, vielen Dank für die ehrlichen Antworten und für die sehr ausführlichen. Ich möchte noch auf ein paar Termine hinweisen. Und zwar jetzt am Samstag spielen wir bei der SGV Freiberg um 15.30 Uhr ein Auswärtsspiel. Den Samstag drauf ein Heimspiel gegen FSV Hollenbach. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen an diese Namen. Okay, ich sag dazu besser nichts mehr. Dann spielen wir am Freitag, den 17.09. auswärts in Nöttingen, am 25.09. auch samstags das Heimspiel gegen Neckar Elz, am 2.10. auswärts in Durlach, und unsere nächste Sendung hört ihr dann wieder am 6.10. um 20 Uhr. Wir sind gespannt, wer dann wieder zu Gast sein wird, hoffentlich so ein interessanter Mann wie Sie heute Abend. Vielen Dank, Herr Sebert.
Ja, ich bedanke mich auch und hoffe, dass möglichst viele Leute ins Stadion kommen und unseren Verein unterstützen, auch wenn es manchmal schwerfällt.
Ja, am Mikrofon waren heute der Dasch,
der Ivo
und der Herr Sebert. Bis dann.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.